Es ist recht unterschiedlich, wie viel man in Deutschland im Spitzensport verdienen kann. Bis zu Fußballprofi.
Musiala macht's alleine! Und er macht's perfekt!
Dann verdienst du bei Bayern 8, 9 Millionen im Jahr. Wenn du der beste Hürdenläufer Deutschlands bist,
Joshua Abuaku lebt seinen Traum,
dann sieht das ein bisschen anders aus. Dann bist du unter anderem auf Sportförderung angewiesen.
Ich habe natürlich auch jedes Jahr den Druck und muss meine Leistung bringen, um überhaupt weiterhin die Förderung zu bekommen.
Joshua war gerade bei den Olympischen Spielen in Paris. Und da wird ja jetzt ganz viel drüber gesprochen, dass Deutschland nur so mittelmäßig viele Medaillen geholt hat. Und viele sagen, das hat mit der Sportförderung zu tun.
Es versickert einfach sehr viel Geld in relativ bürokratischen Abläufen,
sagt Maxi Rieger aus unserer Sportredaktion. Es geht aber auch nicht nur ums Geld. Wir schauen uns heute an, wie die Sportförderung reformiert werden müsste, damit vielleicht auch mehr Medaillen bei rumkommen.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Mit Rahel Klein.
Bei Unboxing News nehmen wir uns jeden Tag ein Thema raus und packen das quasi für euch aus. Wir liefern euch persönliche Perspektiven und auch die Hintergründe dazu. Wenn du bei Olympia dabei bist, das erste Mal ins Stadion gehst, das ist schon mega.
Es war wirklich mega voll. Es waren super viele Leute dort und war einfach eine coole Stimmung da drin. Das hat auf jeden Fall schon, hat mir sogar ein bisschen Gänsehaut gegeben.
Er ist jetzt ganz frisch von den Olympischen Spielen zurück in Deutschland.
Ich bin Joshua Abuaku, ich bin 28 Jahre alt und 400 Meter Hürdenläufer bei der Eintracht Frankfurt.
Zu einer Medaille hat es leider nicht gereicht. Für Joshua war im Halbfinale Schluss. Aber überhaupt da am Start zu sein, check.
Für mich war einfach immer mein Lebenstraum, einmal bei Olympischen Spielen mit dabei zu sein. Und den Lebenstraum, den konnte ich mir jetzt vor 3 Jahren schon bei den Olympischen Spielen in Tokio zum Glück erfüllen. Das ist einfach für mich schon so, das muss ich, glaube ich, auch einfach erstmal nochmal so mit der Zeit so ein bisschen realisieren und darauf klarkommen, dass ich wirklich sagen kann, okay, das war jetzt einfach, ich sag mal, vielleicht nicht nur ein bisschen Glück, was ich damals hatte, um mich einmal für Olympia zu qualifizieren, sondern es ist einfach, sage ich mal, so ein bisschen so zu meiner Berufung geworden. Der Sport ist mein größtes Hobby und auch gleichzeitig irgendwie mein Beruf. Und jetzt einfach das zweite Mal bei Olympischen Spielen mit dabei gewesen zu sein, das war schon eine richtig coole Erfahrung, ja.
Also Kindheitstraum, Double-Check, kann man sagen.
Genau, quasi, ja.
Lebenstraum erfüllen ist ja viel wert, aber wie ist denn das finanziell? Wie viel Sicherheit hat man da als Top-Leichtathlet?
Es wird natürlich immer von uns Sportlern erwartet, dass wir jeden Tag 100% geben und viele Leute zum Beispiel, die gucken sich dann halt eben nur die Olympischen Spiele an, aber die wissen gar nicht, wie viele Wochen, Monate, Jahre einfach, sage ich mal, da im Vorfeld ja auch irgendwie rein investiert werden. Und da gibt's halt eben ganz, ganz unterschiedliche Situationen. Da hast du natürlich dann Athleten mit dabei, die vielleicht schon früh sehr, sehr große Erfolge hatten und sich damit dann natürlich dann auch die kommenden Jahre so ein bisschen finanzieren können. Und dann gibt's aber auch Leute, die, sag ich mal, auf dem Weg verloren gehen, weil halt eben dann vielleicht mal 1, 2 Jahre nicht die Leistung erbracht wird. Solange es gut läuft, ist immer alles top bei uns im Sport. Wenn das dann mal aber halt mal nicht mehr so ist, dann muss man halt immer so ein bisschen gucken und vor allen Dingen auch dann schauen, ob man dann vielleicht dann die eine oder andere Rücklage dann auf jeden Fall dann mit, am Start hat. Ne?
20.000 Euro gibt es ja in Deutschland für eine Goldmedaille, hättest du bekommen. Was heißt das jetzt finanziell für dich, dass du es, ich sag mal, nur ins Halbfinale geschafft hast?
Ja, dazu muss man sagen, dass ich jetzt meinen Kaderplatz erstmal sehr, sehr, sehr wahrscheinlich auf jeden Fall behalten werde. Und von daher, ich bin bei der Spitzensportförderung der Bundeswehr mit dabei. Mit den Sponsoren muss man jetzt natürlich immer dann so ein bisschen im Nachgang nach diesen großen Highlights ein bisschen gucken, wie sich dann vielleicht Verträge verlängern, ob vielleicht was Neues mit dazukommt, ob vielleicht was wegfällt, was halt, sage ich mal, noch so ein bisschen on top kommt oder nicht. Das ist jetzt, sage ich mal, so ein Prozess, der sich jetzt in den nächsten paar Wochen und Monaten dann auf jeden Fall dann nochmal klärt. Ne?
Du bist bei der Bundeswehr und Kader, ist das nochmal zusätzlich oder was bedeutet das genau?
Also der Kaderplatz ist, sage ich mal, Voraussetzung dafür, dass man überhaupt einen Platz bei der Bundeswehr bekommt. Also man muss in einem Nationalkader sein, ist ja mal so, Nationalmannschaft kann man das vergleichen. Und ich bin jetzt auch schon seit mehreren Jahren bei der Bundeswehr mit dabei. Dann behält man in der Regel auch seinen Bundeswehrplatz dann für die kommende Saison zumindest. Ne?
Das heißt, du hast durch die Bundeswehr eben ein geregeltes Einkommen, bekommst noch Sportförderung. Wie viele unterschiedliche Töpfe kommen dann noch dazu? Du hast gesagt, Sponsoren sind da noch?
Genau, ja. Dann noch halt einfach ein paar persönliche Sponsoren. Deswegen ist halt immer sozusagen so, wenn mich jetzt jemand fragt, wie viel Geld verdienst du denn, ist halt nicht immer ganz so einfach zu sagen, weil dann sich natürlich viele verschiedene Verträge irgendwie kreuzen. Dann bekommt man aber auch jetzt nicht von jedem Sponsor, sage ich mal, vielleicht monatlich Geld, sondern vielleicht einfach zweimal im Jahr eine Summe ausgezahlt. Das variiert dann halt immer. Also es ist eine sehr hohe Varianz drin. Also es ist wesentlich mehr, manchmal ein bisschen weniger. Ich bin jetzt auf einem Level, wo ich, sage ich mal, auf jeden Fall sehr gut von dem Sport leben kann. Aber es ist auch immer nur so für die nächsten 1-2 Jahre. Also es ist jetzt nicht, dass ich einen Vertrag für die nächsten 10 Jahre habe, wo ich die Sicherheit habe, okay, ich habe jetzt wirklich die nächsten 10 Jahre, kann ich das machen, ohne Stress, ohne mir irgendwie Kopf zu bereiten. Sondern ich habe natürlich auch jedes Jahr den Druck und muss meine Leistung bringen, um überhaupt weiterhin die Förderung zu bekommen. Ne? Und das ist natürlich einfach eine Sache, was dann natürlich dann für viele Athleten einfach eine schwierige Situation ist.
Ja. Jetzt wird gerade ganz viel ja über Sportförderung in Deutschland gesprochen. Was würdest du dir wünschen? Wie müssten Sportlerinnen, Sportler, also auch gerade im Spitzensportlerinnenbereich, besser unterstützt werden?
Ich glaube, es fängt halt einfach viel im Jugendbereich an, weil wenn natürlich dann, sage ich mal, in der Schulzeit jemand oder die sportlichen Leistungen einfach nur mit 200-300 Euro entlohnt werden. Und man soll danach schauen, den Sport weiterzumachen. Und da, glaube ich, braucht es einfach gerade im jungen Alter, gerade in diesem Alter so 16, 17, 18, dann auch vor allen Dingen dann nach der Schule oder vielleicht nach dem Abitur etc., dass da einfach die Sportler die Sicherheit bekommen, das auch, sage ich mal, einfach in Zukunft weitermachen zu können. Ne?
Jetzt ist ja so eine Sicherheit, eine finanzielle Sicherheit das eine. Anerkennung, Wertschätzung ist nochmal das andere. Ist es dir da genug oder müsste da auch was passieren?
Ich finde auch, da muss was passieren, weil man bekommt es natürlich dann häufig mit. Dann wird über die Leichtathletik generell gesagt, okay, wir haben jetzt irgendwie 4, 5 Medaillen gemacht. Das ist ja jetzt nicht wirklich gut. Und du hast kleine Länder wie die Niederlande oder so, die uns da, sage ich mal, outperformen. Aber man muss, wie gesagt, auch wirklich den Sport einfach mal als Ganzes sehen. Und die Leute, die es jetzt beispielsweise in Deutschland da überhaupt zu den Olympischen Spielen geschafft haben, das ist einfach nur ein so kleiner Prozentteil. Aber das liegt aber auch einfach daran, dass einfach auch die Möglichkeiten dafür, überhaupt auf diesem Level diesen Sport treiben zu können, einfach ganz, ganz andere sind wie halt eben in anderen Ländern. Und da kann einfach, glaube ich, von vielen Leuten von außerhalb dann nicht diese Erwartungshaltung da sein, okay, jeder Sportler oder jede Sportlerin muss jetzt da im Finale mitrennen, muss da auf jeden Fall ganz, ganz vorne eine Medaille machen, weil da muss man einfach, glaube ich, sage ich mal, immer so von diesen schwarz auf weiß Medaillen sehen wollen, muss man so ein bisschen wegkommen, beziehungsweise wenn man das haben möchte, dann muss sich, sage ich mal, einfach in dem ganzen Sportsystem etwas ändern, weil viele Leute wissen halt einfach gar nicht, was es überhaupt abverlangt, Sport auf so einem Level halt zu treiben. Ne?
12 Goldmedaillen gab es für Deutschland am Ende, 13 mal Silber, 8 mal Bronze, Platz 10 in der Gesamtwertung. Das war so das Minimalziel, was sich der Olympische Sportbund gesetzt hatte. Das wurde erreicht, aber eben nicht mehr. Die Niederlande, viel kleineres Land, deutlich weiter vorne auf Platz 6. Wie das kommt und was sonst passieren müsste, damit deutsche Athletinnen und Athleten noch bessere Chancen haben, darüber habe ich mit meinem Kollegen gesprochen.
Ich bin Maxi Rieger, ich arbeite in der Deutschlandfunk Sportredaktion seit 5 Jahren und beschäftige mich deswegen auch damit, wie es mit der Finanzierung im Sport aussieht.
Wenn Maxi 15, 20 Jahre jünger wäre, mega talentiert und es sich aussuchen könnte, was würde er dann werden? Fußballprofi oder Hürdenläufer?
Schon aus rein sportlicher Präferenz würde ich Fußballer werden, aber wenn wir über Finanzen sprechen, ist die Wahl nochmal deutlich klarer. Auf jeden Fall Fußball.
Weil einfach viel mehr Geld, viel mehr Sicherheit.
Also das ist auch eine harte Karriere.
Ja.
Aber wenn du halt unter den Top 10 Fußballern bist, dann hast du schon eine gute Möglichkeit, da ein auskömmliches Leben zu machen. Wenn du unter den Top 5 bist, verdienst du dann auch richtig schnell richtig gutes Geld. Und das ist halt bei den Hürdenläufern, selbst die besten Hürdenläufer in Deutschland verdienen okayes Geld, aber kein gutes Geld im Vergleich zum Fußballer.
Was verdiene ich als Spitzenleichtathletin, Leichtathlet ungefähr?
Das kommt darauf an, auf welcher Förderstelle oder auf welche Förderung du zurückgreifen kannst. Es gibt sehr viele Top-Sportlerinnen und Sportler in Deutschland. Das sind Sportsoldaten oder Sportpolizistinnen. Das heißt, die haben eine sogenannte Sportförderstelle bei der Bundeswehr oder bei der Bundespolizei oder beim Zoll oder auch bei der Landespolizei. Das heißt, die kriegen da im Prinzip ein monatliches Grundgehalt, sind versichert darüber. Das Grundgehalt ist so zwischen 1.700 und 3.500 Euro monatlich. Das heißt, das ist schon ein ganz gutes Gehalt. Davon kann man erstmal ganz gut leben.
Aber jetzt auch nicht überragend, ne?
Ist aber jetzt auch nicht vergleichbar jetzt mit einem Top-Fußballspieler zum Beispiel. Und dann gibt es noch die Möglichkeit von der Sporthilfe. Das ist eine Stiftung, die eben Top-Sportlerinnen und Sportler und auch Talente fördert, noch eine Grundförderung zu bekommen. Das sind für die Top-Athleten auch nochmal 800 Euro. Wenn du eine Sportförderstelle hast, schon wieder nur 400 Euro. Und für die Talente, die danach kommen, gibt es dann auch nochmal Töpfe. Da reden wir dann über 700 Euro Grundförderung im Monat. Da sind wir dann schon in Bereichen, das ist dann gar nicht mehr so viel. Also wenn du so eine Sportförderstelle nicht hast, dann wird es echt knapp.
Jetzt wird gerade wieder ganz viel über die Förderung im Spitzensport diskutiert, auch weil Deutschland eben bei Olympia nur so das Minimalziel erreicht hat, ne? Platz 10 in der Gesamtwertung, gab nicht so viele Medaillen, wie man sich das vielleicht erhofft hätte oder ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Geht es bei der ganzen Diskussion aber wirklich nur ums Geld?
Nein, geht es nicht. Wenn man sich anguckt, was andere Länder mit vergleichbaren oder auch weniger Mitteln, Geldmitteln machen, dann muss man sagen, es liegt in Deutschland nicht nur am Geld. Also ich kann den Frust der Sportlerinnen und Sportler nachvollziehen, gerade wenn wir uns angucken, wie zum Beispiel jetzt auch einzelne Medaillenprämien aussehen. Da kriegt ein deutscher Goldmedaillengewinner, kriegt 20.000 Euro.
Und auch nur einmal, ne?
Einmal.
Oh, egal, ob er 4 Goldmedaillen gewinnt.
Es bleibt bei den 20.000, die nochmal komplett voll versteuert werden müssen. Also davon bleibt am Ende weniger als 10.000 Euro, wenn es doof läuft, übrig. In anderen Ländern gibt es Zehntausende, Hunderttausende teilweise
Euro. Ich habe gelesen, Singapur 700.000 oder irgendwie so, ne? Krass.
Aber wenn man sich jetzt die Struktur in der deutschen Sportförderung ansieht, dann muss man sagen, es versickert auch einfach sehr viel Geld. Und das ist für die Athletinnen und Athleten eben auch frustrierend, weil es in Deutschland anders als in anderen Ländern, wo das einfach zentralisierter ist, ein föderales System ist mit sehr vielen unterschiedlichen Stellen, die irgendwie dann auch mit reinreden, wer Geld bekommt, wie viel. Und das macht die deutsche Sportförderung auch ziemlich ineffizient.
Ja, weil man muss ja sagen, es gibt eine neue Studie. Das Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln hat es nochmal ausgerechnet, irgendwie, dass in den vergangenen Jahren der Bund mehr Geld ausgegeben hat, auch für die Spitzensportförderung. Gleichzeitig gibt es nicht mehr Medaillen oder so. Da muss man ja schon sehen, okay, nur am Geld kann es wirklich nicht liegen.
Genau, mehr Geld, mehr Medaillen, das war das Versprechen der Spitzensportreformen, die es vor bald schon wieder 10 Jahren gegeben hat. Und der Deal war, der Bund gibt mehr Geld in die Spitzensportförderung und im Gegenzug reformieren die Sportverbände so ein bisschen ihre Strukturen. Man muss sagen, mehr Geld ist gekommen. Wir sind jetzt bei alleine vom Bundesinnenministerium bei rund 300 Millionen Euro. Mhm. Mehr Medaillen hat es eben nicht bekommen. So, das heißt, in der Tat, irgendwas im System ist nicht effizient.
Jetzt wird immer wieder das Beispiel Niederlande genannt.
Ja.
Ne? Niederlande, kleines Land.
Viele Medaillen.
Sehr viele Medaillen. Deutlich mehr Medaillen als Deutschland, was dann natürlich so als Nachbarland vielleicht besonders schmerzhaft ist. Warum läuft das in den Niederlanden auf dem Papier, auf dem Medaillenspiegel deutlich besser?
Dort wurde halt vor ein paar Jahren auch die Entscheidung getroffen, wir fördern nicht mehr in die Breite, wir fördern nicht mehr alle Sportarten, die es eben bei Olympia gibt, sondern wir konzentrieren uns auf einzelne Sportarten, in denen wir vielleicht schon sowieso relativ gut waren und oder in denen es auch einfach viele Medaillen gibt.
Ja.
Und in Deutschland wird eher in die Breite gefördert. Das heißt, da wird kein olympischer Sport so wirklich zurückgelassen, aber es ist eben nicht so die Konzentration auf einzelne Sportarten. Und ja, wenn die das dann gut machen, dann spiegelt sich das im Medaillenspiegel wieder. Wobei man natürlich über Medaillenspiegel jetzt auch lange reden kann und so weiter und so fort. Aber es ist jetzt erstmal auf dem Papier da.
Das heißt, es geht darum, wie fördert man in die Breite oder vielleicht auch ein bisschen gezielter, wenn man mehr Medaillen bekommen möchte. Es geht um Bürokratie, es geht um den Umgang auch mit Geldern. Und es geht natürlich auch um Geld und um die Situation von Leistungssportlerinnen, Leistungssportlern. Welche Rolle spielt bei der ganzen Diskussion aber auch ne Nachwuchsförderung? Trainer, die braucht es ja auch, um überhaupt irgendwie Nachwuchs in den Spitzensport zu bekommen. Passiert da in Deutschland genug?
Also ein Vertreter des Leichtathletikverbandes hat einen sehr schönen Satz gesagt, wir schreiben Excel-Tabellen, die anderen trainieren. Und das ist so ein bisschen so.
Man kann es sich so vorstellen.
Das Ding, ne? Also es ist ein bisschen typisch deutsch, ne? Wir sind da halt auch schon sehr gut, dass wir wollen das irgendwie strukturell und wir wollen das irgendwie planbar machen. Und es gibt zum Beispiel auch ein System, das heißt POTAS, das ist eine Potenzialanalyse. Und da wollen wir im Zweifel dann auch mehr Geld hingeben. Ne? Yeah. Also dieses Prinzip, Wir fördern da, wo das Potenzial da ist, da geben wir Geld rein. Und ganz hinten auf dem letzten Platz war 3x3 Basketball der Frauen. Die haben jetzt Gold geholt.
Ist irgendwas nicht so ganz richtig analysiert worden?
Da kann man sagen, das System hat zumindest für 3x3 nicht so funktioniert, wie es eigentlich funktioniert.
Das ist
funktionieren
eine Form von
sollte.
Basketball, ne?
Das 3x3. Ist die schöne Streetball-Variante, ja. 3 gegen 3, ein Korb, sehr schnell, wo die deutschen Frauen eben das erste Mal mit dabei waren und auch das erste Mal Gold geholt haben. 3x3 ist eine sehr neue Sportart. Da gab es einfach noch gar nicht so viele Strukturen, die man hätte untersuchen müssen, aber da halt eher auf die Strukturen geguckt wurde und weniger auf die Athletinnen und Athleten, die tatsächlich da waren, weil die gab es schon vor 3 Jahren, ja. Die waren auch schon gut vor 3 Jahren, kam eben das Ergebnis raus. Und das ist so ein bisschen das Problem, es wird zu wenig auf die Athletinnen und Athleten geguckt, zu wenig auf die Trainer. Die Trainer beschweren sich seit Jahren schon darüber, dass sie schlecht bezahlt werden. Und was tun Trainer, wenn sie schlecht bezahlt werden?
Ins Ausland gehen.
Entweder sie hören auf oder sie gehen ins Ausland, weil da werden sie besser bezahlt. Ja. Das heißt, da geht auch einfach sportwissenschaftliches Know-how ins Ausland verloren.
Wenn wir nochmal zusammenfassen, was bräuchte es deiner Ansicht nach jetzt, um eben die Sportförderung in Deutschland besser zu machen? Muss ja nicht perfekt sein, aber weiß ich nicht, 3 Punkte, wo du sagen würdest, wenn das angegangen werden würde, dann wäre es schon mal besser.
Es gibt so viele Punkte. Jetzt muss ich mich auf 3 konzentrieren.
Ja, deswegen habe ich 3 gesagt.
Genau.
Ne? Gold, Silber, Bronze.
Gold,
Fangen
Silber,
wir mit
Bronze.
Gold an.
Ich würde bei Gold eine Sache nennen, über die wir noch gar nicht gesprochen haben, nämlich tatsächlich Schulsport. Also ganz unten, wo wir die Talente haben, die wir dann aber im Laufe der Zeit verlieren. Entweder weil der Schulsport ausfällt, weil er nicht gut gemacht ist oder weil auch die Vereine ab dem 10. Lebensjahr bis zum 21. Lebensjahr auch nicht so gut sind, Sportlerinnen und Sportler eben in den Vereinen zu halten. Ja. Das heißt, da liegt ganz, ganz viel auch im Argen. Da müsste man eigentlich auch ran. Das wäre meine Goldmedaille. Silber wäre tatsächlich ein System zu schaffen, was transparent ist, wo sowohl Externe wie wir Medien auch nachvollziehen können, wie werden denn Gelder genau verteilt. Und dann geteilter silberner Platz, das wäre mein 3. Punkt, es weniger in Strukturen fließt, sondern wirklich mehr in Trainerinnen und Trainer, Athletinnen und Athleten, in Trainingslager, in Sportstätten. Und nicht, wo es im Moment sehr häufig irgendwie in den diversen bürokratischen Strukturen versickert.
Gold und 2x Silber für Maxi Rieger. Es soll übrigens auch ein neues Sportfördergesetz geben. Ein Entwurf dafür hat das Innenministerium Anfang März vorgelegt. Der Plan ist, eine unabhängige Sportagentur zu schaffen, die dann die Fördergelder verteilt. Und da soll der Bund das letzte Wort haben. Und um diesen Entwurf gibt's aber mega Streit, weil DOSB und die Sportverbände das ziemlich kritisch sehen. Es bleibt also kompliziert. Wie geht's bei Joshua weiter? Der ist ja jetzt 28. Hat er sich schon Gedanken über seine Zukunft gemacht, wie es für ihn ja dann auch beruflich weitergehen könnte?
Ich werde jetzt auf jeden Fall nochmal einen Olympiazyklus machen wollen. Das heißt, das sind nochmal 4 Jahre. Ich habe jetzt zum Glück auch schon ein Bachelorstudium abgeschlossen. Ja. Ich denke mir immer so, wenn man halt einmal in dieser Sportwelt ist, irgendwas wird sich, glaube ich, schon im Nachhinein noch ergeben. Deswegen habe ich da jetzt noch keinen konkreten Plan. Aber ich sage mal, so eine grobe Vorstellung habe ich schon, dass ich wahrscheinlich nochmal einen Master machen würde. Und dann ja, hoffe ich mal, dass ich dann da auch irgendwann in der Zukunft auf jeden Fall einen vernünftigen Job auch finden werde.
Mit einem vernünftigen und sicheren Einkommen im besten Fall. Das war Unboxing News. Ich sage danke fürs Zuhören. Mein Name ist Rahel Klein. Das Team der Folge, Ingo Rockenberg, Andi Fulford und ich. Bis morgen.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de, in der DLF Audiothek App und überall da, wo es Podcasts gibt.